Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühl und wir wollen uns heute mit den wichtigsten Themen des Handballsports beschäftigen, denn wir haben am Wochenende einige wichtige Entscheidungen erlebt. Das European League Final Four der Männer in Flensburg hat stattgefunden und was soll man sagen, es gab schon wieder einen deutschen Sieger, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Natürlich müssen wir sprechen über die Beach-Handball-EM, denn dort hat die deutsche Mannschaft der Männer und Frauen sehr, sehr gut abgeschnitten, sehr positiv auf jeden Fall. Und was wir auch drüber sprechen müssen, ist über die Frauen-Bundesliga, denn dort war der letzte Spieltag und alle Entscheidungen sind gefallen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall das Fazit darüber ziehen und das mache ich heute natürlich nicht alleine, sondern heute wieder meinen geschätzten Lieblingsexperten, den Patrick Fischer, meinen. Hallo Patrick.
Willkommen zurück. Ja, freue mich, dass ich wieder am Start bin. Freue mich.
Aus dem Marokko-Urlaub.
Urlaub, Alter, ey, wenn ich ein einziges Mal höre, ne? Ey, wirklich, ich hab mehr gearbeitet tatsächlich als zu Hause. Aber das ist.
Ja, immerhin.
Also immerhin überhaupt ein bisschen was gemacht. Das ist halt immer so ultra schwer. Also, ne, also ich war gebucht als Content Creator quasi und als Filmer und Sprecher und alles drum und dran von einem Surfcamp / Restaurant, was einem Deutschen gehört aus München und vom. Gleichzeitig auch noch wieder für den Zeitraum für einen Koch, den Koch vom Wembley Stadion und den ehemaligen Koch der Queen aus London. Mit dem waren wir da unten und mein Handy hat geglüht. Ey, wirklich, ich habe die Kamera nonstop durchlaufen lassen. Es war immer nur schneiden, Film. Und dann nebenbei noch ein bisschen so halbwegs alles mitgenommen, dass ich mal sagen kann, okay, ich bin mal auf dem Kamel geritten. Ich war jetzt jeden Tag ein bisschen surfen, ich habe das und das gemacht. Und natürlich nur das gepostet im größten Teil, ja. Und dann immer und überall alle Kunden geschrieben, ja, bist du ja gerade im Urlaub und können wir dich erreichen? Ich so, ich bin immer erreichbar, weil ich war so gestresst in Teilen. Ich war nicht im Urlaub, aber das kannst du den Leuten halt super schwer erklären, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt erstmal 10 Tage in Marokko, aber beruflich, war ohne Beruf wäre ich ja nicht hingekommen, so, weißt du? Und jeden Tag alle kriegst du Nachrichten und oh, wie ist dein Urlaub? Genießt du deinen Urlaub? Und du stehst da mit 2 Kameras und einer Drohne, bist völlig gestresst, 30 Grad, schwitzt dir einen ab und denkst du, ja, super Urlaub, ist mega. Aber war geil. Aber ich freue mich wieder, weil ich habe tatsächlich, bin ich ehrlich, auch überhaupt nichts mitbekommen. Von gar keinem Sport, größtenteils.
Was auch also, mal das ist super dramatische Fußball-Bundesliga-Wochenende und Handball-Wochenende nicht mitbekommen.
Das ist unfassbar. Und ja, am Wochenende jetzt war ganz schlimm. Da habe ich eine deutsche Meisterschaft kommentiert und ich habe immer so versucht, also nicht nur kommentiert im Sinne, also auch mit Livestream und mit quasi auch Kommentatorenfenster. Das heißt, man hat mich gesehen nonstop die ganze Zeit. Er war also super schwer. Das ist eine super entspannte Nummer. Ich habe auch gemacht, was ich wollte, aber ich konnte jetzt nicht immer, sage ich mal, mir dann Mac aufstellen und immer die Sky-Konferenz laufen lassen, weißt du? Oder irgendwie noch Fusi gucken und so. Ich habe weder erste Liga im Fußball noch zweite Liga diese Drama-Szenen mitbekommen oder irgendwas. Ich muss eigentlich mich nächstes Wochenende nochmal komplett hinsetzen, den Samstag. Alles
nachschauen.
Nochmal eigentlich die Konferenzen nachgucken, weil ich habe überhaupt nichts mitgeschnitten. Aber ist egal, weil wir reden trotzdem über Handball. Das kriege ich irgendwie hin. Und alles, was ich hier an Müller erzähle, Sebastian, korrigier mich einfach. Und
ich habe es ja gesehen, deswegen kann ich es ja korrigieren. Also ich habe auch das spannende Finale gesehen, aber ich habe natürlich auch Handball offen, das ist ja ganz klar. Weil bei so einem spannenden Wochenende, bei so vielen tollen Themen, kann man einfach nicht weggucken, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und wenn wir drüber reden, ja, wollen wir direkt anfangen mit dem European League Final Four in Flensburg. Ne, wir haben spannend darauf gewartet, nachdem die Flensburg nicht mit dabei sind. Okay, welche deutsche Mannschaft macht es Göpping, macht es die Füchse Berlin? Was soll man sagen? Die Füchse haben es gemacht, haben es gewonnen, haben das Finale für sich entscheiden können. Am Ende, ja, ist es eigentlich nicht überraschend, wenn man ganz, ganz ehrlich sind, wenn man sich darauf anschaut. Am Ende gewinnen sie mit 36-31 gegen Granollers, die das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben, wirklich einen tollen Europapokalsaison gespielt haben. Aber am Ende hat es halt einfach nicht gereicht, um gegen diese überragenden Füchse zu gewinnen. Und das war, also was sie wieder gespielt haben teilweise, gerade in der zweiten Halbzeit, das war von einem anderen Stern. Also es war wirklich diese Brutalität, die ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe, aber man hat wieder gemerkt, warum die Füchse eigentlich eine Mannschaft sind, die eigentlich um den Meistertitel mitspielen.
Ja, und die Frage ist natürlich, also erstmal Glückwunsch von meiner Seite, herzlichen Glückwunsch an die Füchse Berlin, die ja ihrerseits auch gesagt haben, dass das für sie unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, spätestens Also A, es ist natürlich auch das Triple in Anführungszeichen. Gab ja auch dann Siegershirts mit den drei Füchsen drauf, ne, mit diesem Tic-Tac-Toe-Logo, weil sie das Ding ja schon 2015 und 2018 geholt haben. Jetzt eben das dritte Mal im Jahr 2023. Zeigt natürlich ganz klar, wo das auch vielleicht die Priorität wieder ein bisschen gekippt ist, ne? Weil natürlich war das der letzte Titel, den du holen konntest, weil du realistisch einfach weißt, yo, die Meisterschaft haben wir halt in großen Anführungszeichen in den Sand gesetzt, durch eine gewisse Unkonstanz dann, so im letzten Saisondrittel. Und da ist vielleicht auch der Fokus dann einfach wieder ein anderer, der eben auf dem Pokal dann liegt, auf der European League. Ich weiß nicht, wie du, ja, das kann man bestimmt hin und her diskutieren, ewig und lang, warum das da gepasst hat und in der Liga nicht mehr. Fakt ist aber erstmal, ist ein deutscher Titelträger, das ist schon mal extrem wichtig und auch hochverdient. Zweitens, für die Füchse, und das haben sie auch selbst gesagt, war es selbst unglaublich wichtig. Ich ärgere mich ein kleines bisschen, wie gesagt, ich habe das schon oft gesagt, hier Jaron Siebert, das Versprechen, das bekomme ich natürlich nicht, das bekomme ich nur bei dem deutschen Meistertitel, dass du nackt auf dem Tisch tanzt. Da reicht die European League nicht, Sebastian.
Ja, wahrscheinlich nicht so ganz, aber ich meine, du hast die Konstanz angesprochen und ich finde, das haben wir auch dieses Wochenende wieder gesehen. Gerade die erste Halbzeit, sowohl im Halbfinale gegen Montpellier, als auch im Halbfinale gegen Granollers, das war wieder so diese Füchse-Mannschaft, wo du so denkst, so, die haben so viel Qualität. Warum kriegen die das nicht hin, so konstant zu spielen, so viele Fehler sich zu erlauben, offensiv wie auch defensiv an Lücken? Also was sie dann teilweise an Bälle weggeschmissen haben, wo du dann wirklich dann Montpellier eingeladen hast zu Toren. Ich meine, ich habe es 16-16. Das war wieder solche Krampfaktionen, wo ich mir einfach dann wirklich so gedacht habe, so Leute, ey, es kann eigentlich nicht sein, dass das Spiel so spannend ist, denn der Gegner war nicht so gut, wie der Spielstand gewesen ist. Es war ja einfach nicht. Aber es war einfach so, dass sie einfach die Fehler genutzt haben, die Füchse gemacht haben. Und dann immer dieser Switch in der zweiten Halbzeit, wo du dann gegen Granollers und teilweise auf 8 Tore davon ziehst und das Spiel dann nämlich nach 45 Minuten, 50 Minuten durch ist. Am Ende ist es ein bisschen weniger geworden, klar, weil die Füchse nicht mehr auf 100% gegeben sind. Aber wo du so eigentlich so denkst, so, warum spielst du das nicht von Anfang an so konsequent halt runter? Ich finde gerade, mir hat dann sehr, sehr gut gefallen in der Finale Lasse Andersson, wo ich sagen muss, dass er mir dann teilweise auch zu schwankend in seiner Leistung gewesen ist. Im Halbfinale 1 Tor bei 3 Versuchen. Da erwarte ich von einem Mann seiner Klasse, der aus Barcelona gekommen hat, der einen gewissen Anspruch hat, Nationalmannschaft spielen zu wollen. Da erwarte ich mir eigentlich von einem Mann seiner Klasse, seiner Statur auch, dass er jetzt diese Rolle auch einnehmen muss, weil Paul Drucks ja nicht einsatzfähig ist. Erwarte ich mir mehr und da hat das im Finale gezeigt, ja, aber das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es dann halt dann nicht für den Titel reicht, weil du es halt nicht konstant halt von deinen Top-Leuten bekommst.
Ja, stimmt, aber positiv vielleicht trotzdem, vielleicht lass uns das Ganze vielleicht positiv, sage ich mal, trotzdem drehen.
Hans Lindberg, positiv zum Beispiel.
Genau, und für Wiede und für Drucks waren es die dritten Titel jeweils, für Siebert war es der erste, der große in der Trainerkarriere. Es war hochverdient. Es war auch die stärkste Mannschaft im European League Final Four. Also es war auch die Truppe, die es machen musste, in Anführungszeichen, wobei ich es immer müßig finde, im Profisport von müssen zu sprechen, weil da eben auf der anderen Seite deswegen nicht Klatschpappen stehen. Aber es ist hochverdient. Es ist ein Titel wieder für Berlin. Das tut gut. Die Liga, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, einfach auch für den Titelkampf, weil ja, wir haben es beim Fußball, wie gesagt, jetzt es ist wieder Bayern München, deutscher Meister und ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Wie langweilig das inzwischen einfach ist. Und selbst der Titelkampf inzwischen ist ja auch nur Dortmund gegen Bayern beim Fußball. Und das ist halt immer so, und in der HBL ist es halt okay, jetzt hast du mit Magdeburg dann großen Ausreißer gehabt, in Anführungszeichen, die letzten Jahre davor immer so ein Abo hatten auf Platz 3 und dann war Flensburg und Kiel drüber und das war immer der Zweikampf, meistens zumindest. Und ab und zu sticht mal einer rein. Und das wünsche ich mir auch einfach für die Zukunft der HBL natürlich, ne, dass die Füchse da reinkommen, aber ich bin da guter Dinge, weil die Entwicklung geht stetig bergauf. Ob die Entwicklung in dem Tempo bergauf geht, wie man sich das intern wünscht oder ob man sich vielleicht vor ein paar Jahren schon gedacht hat, Mensch, vielleicht sind wir ein paar Jahre eher auch an dem Punkt, wo wir sein möchten, nämlich auch so eine Saison komplett konstant zu Ende zu spielen. Sei dahingestellt, Fakt ist, die Füchse Berlin gewinnen die European League. Glückwunsch dazu, wirklich von ganzem Herzen, das finde ich super natürlich. Und wenn du nicht, und was natürlich auch extrem ersichtlich war, war dieser Zusammenhalt im Team. Also erstmal hat es mich für Fabian Wiede gefreut, ne? Den dissen wir ja auch manchmal ganz gerne hier. Der ist.
Er möchte, wie gesagt, in der Mannschaft bei der EM spielen, hat er diese letzte Woche gesagt.
Bitte, was
hat er
gesagt?
Er möchte bei der EM spielen, hat er letzte Woche gesagt.
Ja, das ist ja richtig. Aber wenn dann Dr. Müller-Wohlfahrt sagt hier, du hast einen KfO-Termin, dann. Weil nein.
Nein, wir wollen ihn ja loben. Wir wollen ihn ja loben. Er hat ein gutes Turnier gespielt. So,
hat ein cooles Turnier gespielt und hat da auch folgerichtig dann, sage ich mal, diesen MVP-Award entgegengenommen. Ich fand es super, dass Paul Drucks, obwohl er keinen Bock in Anführungszeichen drauf hatte, ne, dass er den Pokal mit entgegengenommen hat und sich da hochgeschleppt und gewuchtet hat mit seinem Achillessehnen-Protection-Schuh da. Das ist einfach eine Truppe, die augenscheinlich von außen einfach trotzdem nach wie vor funktioniert und die trotzdem eine krasse Chemie hat, unabhängig von dem, was in der Liga passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, da werden wir den Füchsen nicht besser und nicht anders gerecht, als wenn wir einfach da wirklich positiv drauf gucken im Endeffekt. Und klar kann man immer Sachen suchen, aber da wären wir wie der Kollege vom ZDF und bei Toni Kroos. Und das Schöne aus deutscher Sicht, Sebastian, ist ja auch, dass auch das zweite Spiel, das Spiel um Platz 3, natürlich aus deutscher Sicht gut lief, sehr
genau.
Gut lief.
Genau, ich wollte einmal noch abschließen, einmal noch zu den Füchsen sagen, ich wollte noch den Amigo Salif hervorheben, der ja nach dem ersten Spiel mit dem Kopftreffer mit Nackenproblemen so Schmerzen hatte und es nicht klar war, überhaupt spielt im Finale, aber eine Spritze wurde dann noch ein bisschen fit gemacht, ging das voll durch, 10 Paraden, ein ganz wichtiger Faktor gewesen und ich glaube, die hätten keine 10 Fans davon abgehalten, dass er dieses Spiel durchspielt, also das wäre nämlich egal gewesen, die hättest du wahrscheinlich raustragen müssen, festbinden irgendwo, damit er nicht spielt, also da hat er wirklich ein tolles Turnier gehabt und ja, du sprichst an, Göppinger, haben dich noch diesen dritten Platz geholt. Das war für sie sehr, sehr wichtig nach diesem Halbfinale, wo ich das Gefühl hatte, das war eigentlich eine unnötige Niederlage, wo du dich wieder enorm schwer getan hast offensiv, wo du eine Wurfquote von 57% hattest, eine Angriffseffektivität von 39%. Du führst zwar trotzdem zur Halbzeit mit 18-16, aber in der zweiten Halbzeit wurde es dann noch schlechter. Hatte selbst keinen Torhüter leisten, während die Spanier einen überragenden Torhüter drin hatten mit Rangel, Doan, De Rosa mit 14 Paraden, 33% Quote. Und deswegen war es dann umso wichtiger, dass sie dann wirklich dieses Spiel da hinten raus gewinnen, dass sie dann nochmal mit einem guten Gefühl einfach rausgehen in einem wirklich engen Spiel zwischen Montpellier und ihnen. Und dann hinten raus Marin Sego eine ganz wichtige Rolle eingenommen, 9 Paraden, Quote von 60%. Und auch sehr, sehr schön zu sehen, dass da auch die Füchse-Fans, die unterstützt haben, die Göppinger, dass sie halt auch diesen dritten Platz halt holen, weil das natürlich auch mit Blick auf das Ranking von der ERF schon noch durchaus wichtig ist.
Also international ein komplett erfolgreiches Handballwochenende auf Clubebene, das können wir absolut festhalten. Glückwunsch nach Göppingen, Glückwunsch nach Berlin in die Hauptstadt, Glückwunsch nach Göppingen, das Thema haben wir heute auch nochmal im späteren Verlauf, Sebastian. Also, naja, doch, können wir so sagen, absolut. Und auch Glückwunsch, internationales Parkett mit der deutschen Brille. Das Thema mal auch noch. Also es liegt alles rum, Sebastian. Wo machen wir weiter? Erzähl mir, wo welchen Preisverkehr nehme ich hier die Ausfahrt?
Also wir müssen ja eigentlich, wenn wir schon bei den Herren sind, auch bei den Herren bleiben. Und dann müssen wir eigentlich dann schon auch zur Beachhandball-EM gehen. Ne? Also wenn wir uns das anschauen, die Herren, den größten Erfolg eingestellt, den sie je erreicht haben im Beachhandball, sind Vize-Europameister geworden in einem dramatischen Spiel, haben sie sich wirklich voll reingefeiert, haben alles gegeben, wirklich ein tolles Turnier gespielt, vor allen Dingen nicht mannschaftlich geschlossen, also da ist kaum einer, der groß hervorgestochen ist, wirklich alle Spieler haben offensiv und defensiv ihre Ausgabe erledigt, am Ende hat es dann nicht gereicht, um im Finale zu gewinnen, gegen Ungarn haben sie knapp verloren mit 2-0 nach Sätzen, die Sätze gegen 20-16 und 20-18 aus für Ungarn, also spricht dafür, wie knapp es gewesen ist, aber eine überragende Mannschaftsleistung, einen tollen Torhüter gab mit Moritz Ebert, der zum besten Torhüter des Turniers gekürt wurde. Und also da kann man nur den Hut davor ziehen, weil wirklich sie waren so lange im Schatten der Frauen, die ja alles gewonnen haben in den letzten 2 Jahren und dass sie jetzt da so ein bisschen raustreten können, das haben sie sich wirklich verdient mit einer absolut tollen Leistung.
Ja, und wer sich keine große Vorstellung gerade machen kann, gerade was überhaupt Thema ist, Beachhandball. Einerseits hast du ja jemanden am Start gehabt, das heißt, wir haben eine Podcast-Folge natürlich hier auch online.
Beide Bundestrainer waren bei uns Podcast
sogar. Genau, die natürlich gerne noch mal abchecken. Und was ich lustigerweise auch dazu gerade sagen kann, ich meine, es ist sogar ein Feedpost gewesen vom SCD-HFK Leipzig. Die haben heute Sommerfest gefeiert, also heute stand Aufnahme Pfingstmontag. Bombenwetter in Leipzig, 24 Grad Sonne und auch die haben Beachhandball gespielt. Also das ist immer auch ein cooles Gimmick für die Jungs und für die Fans. Hast du schon mal gezockt, Beachhandball?
Muss ich ganz ehrlich gestehen, bisher leider noch nicht, aber ich kann schon so viel sagen, ich war zumindest schon mal Teil eines Beachhandball-Turniers, denn ich habe damals, als ich Praktikum an TV Lemgo Lippe gemacht habe, oder damals TV Lemgo, jetzt TV Lemgo Lippe gemacht habe, gab es damals die inoffiziellen deutschen Meisterschaften. Und das war mega cool, also das hat mega viel Spaß gemacht, sind auch wirklich lustige Namen mit dabei gewesen. Ich kann mich zum Beispiel an die Sandmöpse beispielsweise, wo du einfach so denkst, warum nennst du dich so, aber das war wirklich so, das war einfach mal in dem Sinne ein bisschen mehr so ein Spaßturnier, klar, es gibt natürlich auch ein bisschen mehr diesen Wettkampfcharakter jetzt auch, weil es ja auch als Demonstrationssportart bei Olympia 2024 dabei sein wird. Und das ist einfach eine tolle Sportart. Du kannst es wirklich super machen, da sind viele Nationen mit dabei. Klar, natürlich, wenn man sich ein bisschen aufschaut, natürlich immer auch diese großen Handballnationen, aber prinzipiell kann man natürlich dann auch aufgrund dieser Sandspezialität dann auch mit dabei sein. Also zum Beispiel Ukraine, die es ja auch geschafft haben, im Spiel Platz 5 mit dabei zu sein. Also das hätte man, glaube ich, vorher so nicht erwartet. Also von daher, da ist auch schon auf jeden Fall was möglich dann auch für andere Nationen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt groß im Hallenhandball sind, da vielleicht dann auch mal ja in die Phalanx einzustrichen, diese großen Teams.
Ja, und ich bin immer ein großer Fan von Sportarten, die man irgendwie draußen in der Sonne machen kann. Und Handball als Hallensport hat natürlich den großen Nachteil, dass du als Handballer, wenn du nicht noch ein Privatleben hast, aussiehst wie eine Kalkleiste. Im Normalfall. Aber Beachhandball, eine mega, mega nice Sache. Also ich habe es nur gesehen auch bisher einmal. Ich habe schon mal Beachfußball gespielt, ein paar Turniere. Das hat schon richtig gebockt. Und ich meine, Handball ist das Äquivalent dazu, meine ich, Tore schießen, sich hinschmeißen und durch den Sand wälzen, nur mit anderen Körperteilen. Also ich wäre voll dabei. Also wenn es irgendwo mal einen Beachhandball-Turnier gibt bei dir in der Nähe, dann ich komme rum. Dafür würde ich sogar runter. Dafür fahre ich sogar nach Bad Aibling, Sebastian.
Also du bist nach Ismaning fahren. Da ist die German Beach Open, die es ja gibt. Die finden dort beispielsweise statt. Also da kann ich nur noch mal darauf hinweisen, auf jeden Fall, dass es natürlich diese Möglichkeiten gibt. Deutschland war, ich glaube auch Nürnberg fahren sie, glaube ich, auch an, Travemünde, also wirklich dann auch wirklich an einem Strand, darf man auch nicht vergessen, aber wirklich, das ist wirklich bunt gemischt, das kann man dann nochmal jedem ans Herz legen, da mal hinzugehen, in der Nähe zu mal zu schauen, gibt es auch die Homepage german-beach-open.com mit dem entsprechenden Turnierkalender, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und dann natürlich die Deutsche Meisterschaft Ende Juli in Cuxhaven im Stadion am Meer, das war letztes Jahr schon eine große, große Party. Also von daher gerne hinfahren und wir wollen natürlich noch, wenn wir über Männer reden, natürlich auch die Frauen loben, aber das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Anruf einmal Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind zurück und machen uns jetzt an den Frauenhandball ran und machen natürlich auch da im Sand erstmal weiter, bevor wir in die Halle gehen, denn wir müssen über diese unglaubliche Leistung dieser deutschen Frauen-Beach-Handball-Nationalmannschaft einfach sprechen. Was sollen wir noch sagen? Seit 2021 in 33 Pflichtspielen ungeschlagen, Weltmeister, Europameister, World Games Sieger und jetzt halt den Titel verteidigt in einem Turnier, wo es durchaus auch knapp geworden ist, das darf man auch nicht außer Acht lassen, also sie mussten auch schon teilweise echt kämpfen, auch im Finale gegen die Niederländerinnen nur knapp gewonnen im Shootout 2 zu 1, haben den ersten Satzcup verloren mit 18 zu 20, dann den zweiten gewonnen mit 20 zu 14 und hinten auch den Shootout mit 7 zu 4, Lucie-Marie Kretschmer mit den entscheidenden Shootout, den sie getroffen hat und was soll man einfach sagen, Deutschland ist aktuell im Beachhandball der Frauen das Maß aller Dinge.
Ja, und auch da steige ich wieder ein mit einem erstmal herzlichen Glückwunsch, mit einem wirklich großartigen herzlichen Glückwunsch und ich finde das wirklich, das kann man auch nicht groß genug reden, das ganze Thema an sich und gerade auch sag ich mal, die Tragweite da ordentlich einzuschätzen und auch diese Besonderheit, gerade auch in der kritischen, vielleicht manchmal zu kritischen Berichterstattung in deutschen Medien oder auch bei uns, sage ich mal, man sucht dann doch schon oft mal das Haar auch in der Suppe, da nehme ich mich nicht raus, das ist bei dir so, so sind wir einfach, wir Deutschen, das ist halt leider einfach so.
Ja.
Aber wir haben Sportarten, die, ich sag's mal ganz ehrlich, wie es halt einfach ist in der öffentlichen Wahrnehmung, die keine Sau interessiert. Das sind Sportarten, die gibt es. Ich könnte mich jetzt auf den Marktplatz in Leipzig stellen und könnte fragen, wer kennt Beachhandball? Ich gucke in fragende Gesichter. Ich könnte mich da draußen hinstellen und könnte sagen, wer kennt Faustball? Ich gucke in fragende Gesichter. Das sind Sportarten, die eine unglaubliche Faszination haben, die einen mitreißen, genauso wie es Handball tut, wie es Fußball tut, wie es was auch immer tut, die gegen eine wahrgenommene Bedeutungslosigkeit ankämpfen und das einfach nur machen, weil sie Bock haben und weil sie es lieben. Die stecken da alles Geld rein, was sie vielleicht teilweise haben, für Trainingslager, für Ausrüstung. Das müssen sie alles selbst bezahlen, müssen mit ihrem Arbeitnehmer alles abklären, müssen gucken, dass sie sich Urlaub nehmen und die Hälfte des Jahresurlaubs für Turniere investieren, für Trainingscamps, für was auch immer. Und die haben nichts davon, außer diese Freude, das Zusammensein, eine Medaille um den Hals und ein Dreizeiler bei der Sportschau online. Und das finde ich absolut großartig. Und ich ziehe da den allergrößten Hut, wie man das schafft, neben all dem ganzen Scheiß, den wir in unserem Leben auch haben, neben Job, private Probleme, all das Ganze, noch einen Leistungssport zu betreiben auf so einem Level, dass ich mich jetzt Weltmeister schimpfen darf oder Vize-Weltmeister. Und das finde ich großartig, das nötigt mir absolut großen Respekt ab und deswegen einfach nur Glückwunsch an die Boys, aber vor allem auch Glückwunsch an die Mädels, wieder Weltmeister und du hast es gesagt, das Maß aller Dinge
und Europameister.
Entschuldigung, Europameister, natürlich, die World Games kommen erst noch. Ich find's geil, ich find's einfach cool und ja, ich glaube deswegen nicht dran, dass das, ja, es wird kein Schub-Beach-Handball-Hype in Deutschland geben jetzt, ja. Aber ich finde es super wichtig, dass wir trotzdem drüber sprechen. Und vielleicht war das dem einen oder anderen jetzt gerade zu viel, aber umso wichtiger finde ich es, das auch mal ein bisschen übertrieben abzufeiern, weil das haben die selber verdient.
Ja, und zumal auch die Voraussetzungen ja nicht alles anders einfach waren. Ne? Also muss ja gucken, da gibt es ja auch immer noch Spieler und Spielerinnen bei den Nationalmannschaften, die auch in der Halle spielen. Das heißt, die natürlich auch jetzt mit deren noch laufenden Saisons bei den Damen und bei den Herren natürlich auch nicht mit anreisen konnten beispielsweise. Ne? Wo du natürlich ein bisschen umplanen musstest, wo du einfach gucken musst, okay, wie kann man dann auf gewisse Spielerinnen einfach reagieren? Und das haben sie überragend gemacht und das muss man einfach sagen. 34 Spiele in Folge und also 34 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Einfach nur überragend. Mit einer Lucie-Marie Kretschmer, die in der Defensive das wirklich überragend zusammenhält. Also was sie da macht in der Defensive, das ist wirklich ganz, 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 ganz stark. Das muss man einfach so sagen, dass sie das wirklich immer wieder hinkriegt. Katharina Filter, die auch Nationalmannschaft der Männer oder in der Halle spielt, auch. Sie hat auch immer Bock drauf, das muss man auch immer positiv hervorheben und das hat ja so viel Spaß gemacht wie in diesem Jahr und da kann man einfach nur den Hut vorziehen jetzt. European Games stehen noch an, World Beach Games stehen noch an für die beiden Teams, also da haben auch gerade die Männer, die ja ein bisschen auch im Schatten standen aufgrund der Erfolge der Frauen, haben sie jetzt mit diesem Erfolg dann auch ganz wichtige Qualifikationen eingefahren, denn sonst wäre ihr Sommer ja schon zu Ende gewesen, bevor er überhaupt angefangen hätte und von daher haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben es wirklich sehr, sehr gut umsetzen können und ja, wirklich tolle, tolle Leistung von denen. Und dann lass uns von Sand in die Halle gehen.
Ungarn.
Ja, ich weiß, ich würde auch lieber gerne meine Füße hochhalten, die Sonne genießen jetzt. Aber das, was da in der Halle am letzten Spiel da bei den Frauen nochmal passiert ist, das, da muss man auf jeden Fall drüber reden. Das ist einfach so. Es war dramatisch, wir hatten es gesagt, es ging nochmal um alles. Es waren noch wichtige Entscheidungen, die dort einfach anstanden. Und ja, da lass uns mal erstmal im Tabellenkeller anfangen, Patrick. Und was soll man sagen? Sachsen-Zwickau gewinnt am Ende gegen VfL Waibling. Zwar knapp mit 27-25, aber es reicht nicht, um diesen Relegationsplatz zu verlassen, denn Neckarsulm gewinnt ihre Partie gegen Halle Neustadt. Und deswegen muss Sachsen-Zwickau jetzt erneut in die Relegation.
Ja, das ist, ja, wo fange ich an? Also, schwierig. Also erstmal die Relegation, bin ich optimistisch, geht gegen den gleichen Gegner wie letztes Jahr, gegen Frisch auf Göppingen, gegen die Damen, die sich auf einen zweiten Platz da schieben konnten in der zweiten Liga und entsprechend die Relegation spielen, die am 31. Mai stattfindet, das Hinspiel, und am 3.6., das ist ein Samstag, ist das Rückspiel. Ja, also wenn du auf dem Relegationsplatz stehst am Ende der Saison, dann ist das in den meisten Fällen jetzt nicht unverdient, im Sinne von, dann hat die Saison das auch hergegeben entsprechend. Ich gucke natürlich ein bisschen drauf mit ostdeutscher Brille. So, und natürlich ärgert mich das. Natürlich weiß ich auch oder empfinde ich es genauso wie du, dass das natürlich auch Neckarsulm sich da nochmal rausgeboxt hat. Das war eine absolute Kraftleistung und das heißt auch überhaupt nicht, dass ich den überhaupt nicht gönne. Für mich persönlich, klar, ich möchte hochklassigen Handball auch in Sachsen haben im Frauenbereich. Deswegen finde ich es dahingehend schade. Unterm Strich aber verdient. Also es ist, wie gesagt, wenn du eine Saison 26 Spiele Zeit hast und du holst 14 Zähler, dann ist das am Ende einfach eine Qualitätsfrage.
Und ich meine, selbst wenn man sich jetzt auch dieses Jahr retten sollte, wo es ja durchaus möglich ist, wird es natürlich dann im nächsten Jahr, wenn die Liga verkleinert wird, natürlich nochmal eine größere Mammutaufgabe einfach werden für das BSV Sachsen-Zwickau. Und ne, natürlich gerade, wenn du raus schaust, dass du halt ja selbst es auch möglich hattest, in der Vorwoche dann auch in Neckarsulm den wichtigen Punkt zu sammeln, beziehungsweise den wichtigen Sieg zu holen, dann wäre es dann natürlich auch nochmal was ganz anderes gewesen. Also wenn du dann den Punkt geholt hättest, dann wärst du jetzt halt diesen einen Punkt halt vor Neckarsulm, die jetzt auf dem Relegationsplatz wären. Also von daher, es war jetzt nicht so, als ob es unmöglich gewesen wäre. Wie gesagt, am Ende reicht es dann halt einfach nicht, weil es dann halt in diesem in wichtigen Spiel am 20. in Neckarsulm halt nicht zu diesem Punktgewinn gereicht hat, weil man einfach dann nicht auf der Höhe gewesen ist, um dann entsprechend dieses Duell zu gewinnen. Und das muss man dann einfach dann knall anerkennen, dass man halt dann einfach dann auch, ja, dann im Endeffekt dann auch dann nicht gut genug gewesen ist, um einfach diese Möglichkeit, die man dort gehabt hat, einfach zu nutzen, sich direkt zu sichern, sondern muss jetzt in die Relegation wieder rein. Klar, man ist erfahren, das ist schon mal positiv, aber auch da ist natürlich keine einfache Aufgabe, zumal jetzt auch dieses Spiel gegen Weibling mich jetzt nicht so wirklich positiv stimmt, denn das war wirklich, wirklich eine Krampf, muss man einfach sagen.
War Zählkost, ja.
Ja, also es war wirklich, wirklich, wirklich eine harte Krampf, dass sie überhaupt diese Partie gewonnen haben. Klar, mich jetzt noch für Weibling gefreut, grüße ich genauso Thomas Zeitz, wenn der da noch mal Punkte gesammelt hätte, hinten raus, die ja noch einen einzigen Sieg geholt haben, aber im Endeffekt hat es dann einfach nicht gereicht, weil man auch wieder zu viele Fehler einfach dann dabei hatte bei Weibling und ja, verdiente Absteiger, schade für die Mädels, für das Team, mal gucken, wie es dann wir sehen in der zweiten Liga weitergeht und ja, spannend war es unten, spannend war es aber natürlich auch oben, denn wir hatten auch das direkte Showdown um diesen vierten Platz zwischen Oldenburg und Blomberg-Lippe, die ja den letzten Europapokalplatz ausspielen konnten, denn Deutschland hat im nächsten Jahr ja 4 Europapokal-Startplätze, das haben sie aufgrund dieser tollen Leistung vom Dortmund und THC in der European League, deswegen ja, ging es noch um diesen entscheidenden vierten Platz und was soll man sagen, Blomberg hat es im Endeffekt selbst verspielt. Verlieren mit 31-37 in Oldenburg und müssen sich am Ende an die eigene Nase fassen, denn eigentlich haben sie einen tollen Song gespielt, aber hinten raus ist ihnen so ein bisschen die Puste ausgegangen.
Ja, ein bisschen die Puste ausgegangen. Das war dann doch sehr, sehr viel Pensum zum Schluss. Plus natürlich auch Umgebungsgeräusche und so weiter und so fort. Also nur weil es eine tolle Saison war, war es jetzt keine ruhige Saison.
Klar.
Das gehört auch mit dazu, ne, da, wo man ja auch nie weiß, wer wirklich auch komplett frei ist, mental und so weiter und so fort. Das möchte ich zumindest immer nochmal mit ansprechen. Dazu kommt natürlich auch, dass Oldenburg einen guten Tag hatte, einen sehr guten Tag, auswärts 37 Buden zu Hause trotzdem 37 Buden zu machen gegen den direkten Konkurrenten, ist auch schon ein Statement. Merle Carstensen 12 Tore gemacht, 12 aus 15 insgesamt. Okay, da waren auch 5 Siegmeter mit dabei, aber auch eine 100% Quote da gehabt. Unterm Strich komplett verdient und ja, so ein bisschen unterm Radar für mich auch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir auch, ich zumindest, hatte Oldenburg jetzt nie so omnipräsent auf dem Schirm. Die ganze eigentlich zweite Saisonhälfte nicht so wirklich. Ich kann mich erinnern, dass als ich eingestiegen bin hier bei euch, bei Anwurf, da war das so ein bisschen immer so ein Mittelfeldverein, beziehungsweise war das so im Bereich Platz 7, Platz 8, Platz 6 waren die unterwegs gewesen. Und ich habe nie groß wirklich geschaut, wo das grüne Logo eigentlich gerade rumschwimmt in der Tabelle. Und erst in den letzten Wochen wurde es dann peu à peu immer auffälliger. Und die haben eine bockstarke Rückserie gespielt. Und da kann man absolut sagen, verdient. Absolut verdient, sich auf diesen vierten Platz geschoben. Natürlich auch unfassbar geil, dass es dieses Duell direkt gibt am letzten Spieltag und ne, dieses Spiel um Platz 4, das kann man sich nicht besser ausmalen, das ist natürlich fantastisch. Ja, und nächstes Jahr in Oldenburg international, also Glückwunsch an der Stelle und absolut verdient mit einem plus 6 Sieg gegen den direkten Konkurrenten. Wie siehst du es?
Bin ich absolut bei dir. Also es haben sie wirklich, wirklich sehr, sehr stark gemacht. Also sie hatten ja wirklich diesen sehr guten Saisonstart, wo wir uns alle so ein bisschen gefragt haben, okay, wie kommt das überhaupt? Weil Dünger der Kader schwerwiegende Verletzungen noch gehabt, wo man sich so gefragt hat, okay, kriegen das überhaupt hin? Können sie das überhaupt so schaffen, dass sie da nicht ja noch unten reinrutschen? Und das war wirklich ein guter Start bis zur Nationalmannschaftspause. Dann ist wirklich so zu einem Bruch reingekommen in diese Mannschaft, so ein bisschen in das Spiel, wo sie dann ein bisschen Plätze verloren haben, dann wieder so ein bisschen Mittelfeld gewesen sind. Und dann haben sie sich wirklich so einfach rausgeschwimmen. Ne? Wenn wir uns erinnern an das Pokalfinal vor, wo sie dann gegen Oldenburg, wenn sie am Auerbach verlieren, ganz bitter, ganz, ganz unglücklich, nachdem sie eigentlich wirklich vorher sehr, sehr stark gespielt haben, ne? Dortmund geschlagen am 17. Spieltag beispielsweise. Aber seitdem haben sie so wirklich so diese, das richtig gut verarbeitet einfach. Und, nicht ein einziges Mal verloren, nur unentschieden gegen Bietigheim gespielt. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark gewesen. Die erste Mannschaft seit 2 Jahren gewesen, die den Bietigheim einen Punkt abgenommen hat. Also das war dann wirklich hinten raus eine ganz, ganz starke Mannschaftsleistung von allen. Darf man nicht außer Acht lassen, da haben alle wirklich eine tolle Leistung gesagt, auch die Torhüterin möchte ich erwähnt haben, ne, die hier deutlich das Duell gewonnen haben mit Sophie Fassold, 11 Paraden, 32% Quote und Nele Rehse, 6 Paraden, 50% Quote, also das war so stark, sie haben wirklich dann reihenweise ja, den Blombergerinnen die Zahlen gezogen, beispielsweise wenn wir uns mal anschauen, die Quote von Malina Marie Michalschik, 6 von 14, also die hat sich so schwer getan, das habe ich sehr selten von ihr gesehen, klar, sie ist auch mal eine Spielerin, die gerne mal ein paar Fahrkarten wirft, aber in diesem Fall hatte sie wirklich sich so schwer getan, das war schon wirklich sehr, sehr überraschend und natürlich einfach diese Schwachfähigkeit, diese Tore aus dem Rückraum fehlen mit Blomberg, dann ist es einfach so, dann tun sie sich schwer, zumal ja auch noch Nike Kühne auch nur eine Quote von 4 von 10 hatte und da sie nie so diese starke Mannschaft sind, die viel mit Außen einbinden oder beziehungsweise eine gute Außenquote einfach generell haben, dann ist es schon etwas, was natürlich dann sich dann auch automatisch bemerkbar macht, also von daher riesen Glückwunsch an Oldenburg, die das wirklich verdient haben, mit einem starken Schlussspurt sich diesen 4. Platz noch zu holen und ja, aus Blomberger Sicht ist das wirklich da bitter gelaufen. Man hatte auch, ja, war ja nah dran in diesem Punktgewinn gegen Bietigheim, wo man ja in der letzten Sekunde diesen entscheidenden Tor kassiert, um nicht zu gewinnen, nicht diesen Punktgewinn zu holen. Das war, glaube ich, vielleicht so ein kleines bisschen so ein Knackpunkt dann mit der Pause, mit dem Pokalfinal vor und dann ja, reicht es am Ende dann denkbar knapp dann einfach dann nicht.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, es ist schon, also schon krass, ne? Du hast natürlich jetzt die Oldenburgerin gelobt in Bezug auf das Torhüterin-Duell, ja, aber Blomberg, das habe ich selten gesehen.
Ja.
Also das sind Statistiken, die habe ich selten gesehen und Torhüterin-Leistungen, die habe ich selten sind noch nie gesehen, glaube ich, in irgendeinem Handballspiel von Frauen, was ich gesehen habe im TV. Und das meine ich natürlich mit allem Respekt, aber Melanie Veit und Zoe Ludwig jeweils eine 10%-Quote und die haben jeweils eine Halbzeit bekommen. Also die haben beide eine volle Halbzeit in dem Sinne bekommen. Und beide bei 2 Paraden, das ist halt dann auch, also kannst du ja vorne, also da kannst du ja vorne fast schon machen, was du willst. Natürlich gehört eine Verteidigung dazu und eine ordentliche Offensive. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das wissen wir auch, Sebastian, dass ja auch Torhüter die Verteidigung trotzdem koordinieren, gucken und stellen und Block setzen und dass eine Kommunikation stattfindet. Und wenn du das Gefühl hast, was ich nicht weiß, weil ich nicht da war, aber wenn du das Gefühl bekommst als verteidigende Mannschaft, ey, wir müssen Hunds aufpassen, dass gar nichts durchkommt, weil hinten drin, und man denkt das natürlich nicht in dem Moment, aber unbewusst glaube ich schon, dass das natürlich spürst du das. Und ich habe selbst im Tor gestanden, 16 Jahre, auch wenn es eine andere Sportart war. Ich weiß ganz genau, was für ein Gefühl die Jungs vor mir hatten damals oder Körpersprache oder ich habe das gesehen in Blicken oder zwischen den Zeilen gehört, wenn ich einen unsicheren Tag hatte. Wie das auch die Unsicherheit nach vorne übertragen hat und wie auch dieses Gefühl da war von, ey, wir können heute keinen Rückpass zu Paddy spielen, der versemmelt den wieder. Und das ist natürlich auch, also gerade eine Torhüterin, die ein Spiel extrem kippen kann in die eine Richtung, dafür ist die Position da. Wenn du als Keeper oder Keeperin so einen Scheißtag hast, dann kannst du vorne eigentlich schon machen, was du willst.
Ja, ich meine, zumal ja auch Bomber hatte ja viele Würfe, ne? 59 Würfe, das ist schon eine enorm hohe Anzahl, aber halt nur 31 halt getroffen. Ne? Also es ist schon auch noch ein Zeichen. 11 Würfe kamen überhaupt nicht aufs Tor. Also habe ich teilweise mit dabei. Also es war schon wirklich schon ein bisschen abenteuerlich. Da hat man sich wirklich dann auch sehr schwer getan. Wirkte auch teilweise ein bisschen so, ja, unkoordiniert in den Angriffen. Also dass man einfach versucht irgendwie, ne, schnell aufs Tor und dann versucht irgendwie da was zu lösen. Auch ein bisschen zu viel, ein bisschen 1-1 meiner Meinung nach. Aber gut, am Ende ist es Makulatur, am Ende hat es halt einfach nicht gereicht, muss man einfach ganz klar sagen, deswegen ist es so, dass Thüringer FC, Dortmund, Oldenburg und nicht zu vergessen, Benz am Auerbach durch diesen 2. Platz im Pokal, die deutsche Liga auf dem europäischen Parkett vertreten wird in der European League, Bietigheim natürlich Champions League, ist ja klar, ich weiß nicht, vielleicht sogar Dortmund versucht vielleicht sogar THC vielleicht auf die Champions League zu kommen, müssen wir mal schauen, ob das funktionieren wird, wir drücken auf jeden Fall den Mannschaften die Daumen, wollen natürlich auch die anderen Partien nicht unerwähnt lassen, als Bietigheim nochmal zum Abschluss gewonnen hat mit 36-32 gegen Metzing. Die Vipers haben auch nochmal einen wichtigen Sieg eingefahren gegen Buxtehude, den auch hinten raus wirklich die Luft ausgegangen ist. Verlieren mit 26-30 daheim gegen die Vipers. Thüringer HC gewinnt nochmal klar mit 37-28 gegen die Flames aus Hessen. Und ja, Dortmund gewinnt klar und deutlich mit 36-25 gegen Bayer Leverkusen. Also von daher, ja, war nochmal ein spannender Spieltag hinten raus bei den Frauen, ein spannendes Wochenende insgesamt. Wir werden natürlich weiter drauf schauen, denn es gibt natürlich noch enorm viel zu besprechen, denn die Herren sind ja noch mitten in ihrer Champions, also in ihrer heißen Schlussphase, sie haben noch Champions League, die noch ansteht, noch genug weitere Handballthemen in den nächsten Tagen und Wochen. Also von daher, unser Podcast unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, findet uns zudem auf Social Media mit dem Handel und Anwurf jeweils. Und ja, dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf im Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.